Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Letzte Nacht bin ich ja ziemlich spät nach Hause gekommen. Nicht ganz so spät wie manche andere von der Hochzeit. Aber es war spät. Und ihr wisst nicht, wer bei mir vor der Tür stand. Wolfgang Griesert. Ja, und er wollte mit mir über den Glauben sprechen. Ja, er hatte die letzten Predigten auf unserem Blog gehört und den hat es echt bewegt und er wollte mit mir über Jesus sprechen. Wäre schön gewesen. Ne? Du hast geglaubt, oder? Was war da los, wie du geklatscht? Ja, das ist nicht passiert, aber wisst ihr, genauso unwahrscheinlich, vielleicht noch viel unwahrscheinlicher war es, dass dieser Nikodemus damals nachts zu Jesus gegangen ist. Darum geht es nämlich heute. Nikodemus war nicht nur irgendein Pharisäer, der so ein bisschen auf Jesus aufmerksam geworden ist. Das gab es ja viele damals. Der Geschichtsschreiber Josephus, jüdischer Geschichtsschreiber, von dem wir vieles über die Zeit damals wissen, der hat auch einiges über ihr Nikodemus geschrieben, unter anderem die Information, dass er zu den drei reichsten Männern Jerusalems gehörte. Also das war ein stinkreicher Typ. Er war zusätzlich einer der angesehensten Professoren jener Zeit. Er hatte bisweilen mehr als 1000 Studenten zur selben Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Professoren das in Osnabrück haben, ob es das überhaupt gibt. Also mehr als 1000 Studenten zur selben Zeit. Zudem war er ein Pharisäer, wie schon gesagt. Er gehörte also dieser sehr strengen und sehr bibeltreuen Glaubensrichtung an. Quasi, er konnte wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Und er war politisch extrem einflussreich. Er gehörte zum Sanhedrin, also zum Hohen Rat, zur Regierung, zum obersten Gericht. Das war also ein ganz hohes Tier, hoch angesehen, hoch fromm. Und so einer ging nachts zu Jesus. Und das wollen wir uns jetzt anhören. Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du jetzt durch dieses Wort zu unseren Herzen sprichst. Amen. Zur Gemeindebibelfreizeit vor ein paar Wochen sind wir sehr intensiv durch dieses Kapitel gegangen. Und der Jürgen Klautke, der hat 3 Bibelarbeiten über die ersten Verse gehalten. Und ich habe fleißig mitgeschrieben und einiges, was ich euch heute sage oder vieles, das kommt von ihm. Er hat also wirklich sehr intensiv das behandelt. Und ich versuche jetzt mehr oder weniger die wichtigsten Gedanken zusammenzufassen. Wer sagt, ich möchte jetzt gerne mal richtig wirklich jedes Wort, jede Sache einzeln beleuchten, der kann diese Bibelarbeiten auch im Internet anhören. Also, ihr habt es gehört, es war gerade das Passafest. Wir hatten ja jetzt auch zuletzt diese Predigt über die Tempelreinigung. Jesus war in Jerusalem, weil das Passafest war, hatte schon seine ersten Jünger dabei. Und nicht nur Jesus und seine Jünger waren dort, sondern ihr müsst euch vorstellen, zu dieser Zeit waren ungefähr 3 Millionen Gäste in Jerusalem und um Jerusalem. Und die Stadt war viel kleiner als das, was wir so heute an Städten kennen. 3 Millionen, dort wimmelte es an Leuten. Dort war richtig was los, also Massen über Massen. Ja? Und mittendrin Jesus und alle, spätestens seit der Tempelreinigung, kannten ihn, achteten auf ihn. Was ist das für so ein neuer Rabbi, Prophet, wer ist das? Und eben auch Nikodemus, dieser hohe Herr, wollte sogar mit ihm reden. Und das ist natürlich gut gewesen. Das zeigt, er war offen, vor allem, dass er bei all seinem Wissen, was er hatte, bei all seiner Macht, die er erreicht hatte, dass er immer noch auf der Suche war. Er wusste, mir fehlt noch was. Und so sucht er Jesus auf und wir können uns vorstellen, bei 3 Millionen Leuten, da war doch tagsüber kaum Möglichkeit, irgendwie, irgendwo ein Gespräch in Ruhe zu führen. Also ist er nachts zu ihm gegangen. Da konnte man wenigstens mal in Ruhe reden, aber ich denke, es war auch der Grund, dass er nicht so gerne von anderen bemerkt werden wollte. Er als der hohe, angesehene Mann in Jerusalem sucht gleich mal diesen neuen Wanderprediger auf. Es war also ein heimliches Gespräch und wie sich dann herausstellen sollte, handelte dieses heimliche Gespräch auch über ein geheimnisvolles Thema. Nun, was wir noch wissen müssen ist, zu dieser Zeit gab es also Rabbis, gibt es ja heute immer noch, das waren besonders auch ausgebildete Leute, die hatten Theologie studiert, die hatten diesen Titel, das war sowas wie, was weiß ich, Doktor oder Professor, ja. Und diese angesehenen Lehrer, die würden nicht einfach so einen dahergelaufenen Wanderprediger Rabbi nennen, so als ihresgleichen bezeichnen. Also Leute aus dem einfachen Volk, die würden vielleicht so einen Typ wie Jesus schon Rabbi nennen, ja, aber nicht einer, der wirklich ein Rabbi war. Aber Nikodemus spricht Jesus nicht nur als Rabbi an, er betrachtet ihn nicht nur als seinesgleichen, sondern er sagt, er spricht ihn als Lehrer an, ja, als ein Lehrer von Gott gekommen sogar und als Erklärung, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. So, wir haben ja schon gelernt, dass Jesus gerne mal auf Leute eingeht, auf Fragen eingeht, auf eine Art und Weise, dass alle dann nur noch Bahnhof verstehen. Diesmal geht Jesus allerdings noch einen Schritt weiter. Nikodemus kommt noch nicht mal dazu, irgendeine Frage zu stellen. Es wird auch nicht erklärt, warum er jetzt wirklich zu Jesus wollte. Ohne Smalltalk, ja, ohne Hinführung, ohne ersichtlichen Grund antwortet Jesus auf diese freundliche Anrede von Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, stellt euch das mal jetzt bildlich vor, ich gehe heute Nacht vor meiner Haustür, der Herr Griesert, der zippelt da ein bisschen rum, der wartet, ich sehe ihn, wahrlich, wahrlich, oder tu Buße und glaube das Evangelium oder irgend sowas. Ja. Wie kommt Jesus dazu? Wie kommt er jetzt hier auf das Thema Wiedergeburt? Vermutlich hat Nikodemus erwartet, dass Jesus auf seine freundliche Art, auf seinen wirklich netten Einstieg, dass er auch erstmal positiv reagiert. Dass er ihn vielleicht sogar bestätigt. Immerhin hat Nikodemus Jesus seinerseits wirklich gelobt, hat ihn bestätigt, ja? Vielleicht hat er sogar erwartet, dass Jesus sagt, ja, also ich habe schon gehört, deine Treue, deine Bibelfestigkeit, das ist gar nicht so schlecht, da freue ich mich drüber. Was du schon alles erreicht hast, ja sicher war sich Nikodemus bewusst, er hatte noch nicht alles, ihm fehlte noch was, deshalb war er ja hier. Aber vielleicht eher so, ich bringe viel mit und jetzt gib du mir das, was mir noch fehlt. Vielleicht weißt du es ja. Was hier deutlich wird, ist, er wollte mit Jesus ein Gespräch auf Augenhöhe führen, so von Rabbi zu Rabbi. Auch die Professoren hier an unserer Uni wissen sicherlich, dass sie nicht alles wissen und unterhalten sich dann gerne auf Augenhöhe mit Kollegen, um noch ein bisschen was, ne, sich auszutauschen, dazu zu lernen, das kennt man ja. Aber er war sich dennoch seiner Erkenntnis durchaus bewusst. Wie fängt er an? Rabbi, wir wissen. Wir wissen. Ja, was ich so gesehen habe und was ich jetzt so an meiner Erkenntnis da sagen kann, die Zeichen und so weiter, das kann ich alles einordnen. Wir wissen. Nun, was auch immer Nikodemus für Erwartungen noch hatte, Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Jesus geht nicht auf menschliche Erwartungen ein. Er kommt immer direkt zum Kern des Problems. Nikodemus, du weißt nichts in Bezug auf Gott. Also kalte Dusche, nichts dagegen, was Jesus hier macht, ja, mit Nikodemus. Die kalte Dusche, so, er hätte auch in einen Eimer Wasser reinschmeißen können, es wäre nichts dagegen gewesen. Nikodemus, der hohe Gelehrte, kommt und Jesus sagt ihm als erstes, du weißt nichts über Gott. Er hätte vielleicht sagen können, du weißt nichts über die Zimmerei. Es gibt Bereiche im Leben, wo du einfach noch nichts weißt. Du weißt nicht alles, aber er sagt ihm sein Spezialwissen, sein Gebiet, wo er wirklich drinsteht. Du weißt nichts. Stell dir vor, du sagst jemand, der die Bibel auswendig kann, du weißt nichts über Gott. Denn das ist das, was Jesus ihm sagt. Nikodemus kommt als einer, der denkt, dass er weiß, der davon ausgeht, Gottes Erkenntnis zu besitzen. Aber fest steht, kein Mensch kann von sich aus Gott kennen. Keiner kann den Weg zu Gott kennen. Er sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Will sagen, Nikodemus, du bist wohl einer der Größten hier in Israel, aber du stehst dennoch bei nichts da. Du musst ganz unten anfangen. Du stehst bei Null. Das ist die zentrale Frage, die dann Jesus hier damit auch anspricht. Wie kommt man ins Reich Gottes? Wie kommt man zu Gott? Wie bekommt man Frieden mit Gott? Wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich überhaupt Gott erkennen? Diese Frage, um die Frage geht es hier. Und das werden die Fragen sein, über die Nikodemus hauptsächlich in seinen Unterrichtseinheiten, in seinen Vorlesungen gelehrt hat. Darin war er Professor. Aber Jesus sagt ihm, nicht durch Religion, nicht durch moralisches Verhalten oder durch vielleicht ein besonders spirituelles Leben, so eben dieser Weg der Pharisäer, der Weg, den auch heute die meisten religiösen Menschen gehen, nicht auf diesem Weg wird man Gott finden oder ihn erkennen. Auf diesem Weg wird man niemals wahrhaft wissen können. Amen, Amen, sagt Jesus, also wahrlich, wahrlich, das ist so eine Beschwörungsformel, ein Eid, das ist ganz fest und gewiss. Ich sage dir das mit Autorität, es gibt nur einen einzigen Weg, wie man wissen kann, wie man ins Reich Gottes kommen kann. Du musst von Neuem geboren werden. Und damit komme ich jetzt zum ersten Punkt. Wir wollen fragen, warum? Wiedergeburt, warum? Warum brauchen wir eine Wiedergeburt? Denn Nikodemus fragt ja hier erstmal sehr naiv zurück, könnte man sagen. Nochmal im Bauch der Mutter. Das kannst du ja jetzt wohl nicht meinen. Ja? Das kann es ja nicht sein. Also was meinst du dann damit? Jesus antwortet, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wiedergeburt ist also ein geistliches Geschehen im Menschen. Und Jesus redet von Wiedergeburt, weil der Mensch geistlich gesehen tot ist. Er ist geistlich gesehen noch nicht am Leben, so wie er wird geboren. Er ist physisch gesehen, ja, natürlich ist er am Leben, aber er ist geistlich gesehen noch nicht am Leben. Er hat keine Ahnung von Gott und er hat auch nicht die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Auch ein Nikodemus nicht. Wisst ihr, dass der Mensch ein Egoist ist, ein Sünder, sagt die Bibel, das gibt der Mensch meistens ja zu. Auch, dass dadurch die meisten anderen Probleme in der Welt entstehen, ist durchaus der Mensch bereit, das zuzugeben. Er erkennt schon diese Zusammenhänge. Und so sind viele Menschen auf der Suche nach Hilfe, nach Verbesserung, vielleicht sogar nach Gott. Ich sehe die Probleme in meinem Leben und in der Welt, da muss es doch, wo gibt es die Lösung? Wo gibt es Hilfe? Und der eine, der versucht diesen Weg und diese Suche dadurch, dass er, oder diese Verbesserung dadurch, dass er versucht, besonders moralisch zu leben. Der nächste durch vielleicht spirituelle Praktiken. Der übernächste möchte besonders viel Erkenntnis erlangen. So nach dem Motto, ja, der Mensch ist unwissend, er ist unerfahren, er hat vielleicht ein schlechtes Umfeld, schlechte Bedingungen. Okay, dann muss er halt versuchen, etwas zu machen. Er muss da irgendwie dazulernen oder den Trick rausfinden oder sich verändern. Und der Mensch denkt, dass wenn er sich Mühe gibt, gut zu sein, wenn er sich auf diesen Weg begibt, dass dann auch Gott gut zu ihm ist oder zufrieden mit ihm ist, dass er dann gut vor Gott steht. Aber Jesus sagt hier, egal wie sehr du versuchst, moralisch anständig zu leben, egal wie sehr du versuchst, umweltschonend zu sein oder nachhaltig oder CO2-neutral oder gendergerecht oder antidiskriminierend oder Fairtrade oder Black Matter bewusst oder ehrenamtlich engagiert, kinderliebend, sozialgerecht, antirechts, traditionsbewusst, vaterlandsliebend oder patriotisch, egal welchen Weg du denkst, damit kann ich irgendwie mich oder diese Welt verbessern. Das macht dich nicht besser, es bringt dich nicht wirklich weiter. Und um es nochmal konkret für uns Christen zu sagen, bilde dir nicht ein, dass du gut dastehst, wenn du dich Christ nennst und dich der Bibel rühmst und dass du Gottes Willen kennst, dass du ja weißt, worauf es ankommt, dass du moralisch anständig lebst und rechtgläubig, dogmatisch ausgewogen bist und dazu noch getauft, gesegnet, gefirmt und konfirmiert. Das alles bringt dich kein Stück weiter. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Fleisch steht hier für den sündigen Menschen. Also für den geistlich toten Menschen. Und Jesus sagt, Fleisch bleibt Fleisch. Du kannst dieses Fleisch, deine Materie nicht veredeln. Du kannst es nicht wirklich verändern. Wisst ihr, ich kann ein Stahlbetonhaus nicht zu einem atmungsaktiven Holzhaus umwandeln, indem ich es mit Holz verziere, ja? Holzplanken draufschraube oder schöne Holzmalerei drauf mache. Es bleibt, auch wenn es aussieht wie ein Holzhaus, immer ein Stahlbetonhaus. Schlechtes Wohnklima übrigens. Aus dir selbst ist kein geistliches Leben möglich, weil da nichts ist, woraus es entstehen könnte. Da ist nicht irgendwo so ein geistlicher Funken vielleicht, den du nur noch entfachen musst, zur Flamme. Nein, dieser Funke existiert nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Sünde ist für dich nicht nur ein Handicap, ein Problem, das du vielleicht mit viel Aufwand irgendwie ausgleichen kannst. Das kennen wir doch. Ich habe ein Problem in meinem Leben auf einer Seite, ich bin nicht so begabt hier, dann muss ich halt dort, wo ich besser bin, wo ich gut bin, was ich gut kann, das versuchen auszugleichen. Ich bin schlecht in Deutsch, dann das reiße ich raus mit meiner Mathe 1. Ich brauche ziemlich lange auf Arbeit bei diesen Sachen, aber hier bin ich dann richtig schnell und kann das wieder rausholen. Oder wie auch immer wir das versuchen zu machen im alltäglichen Leben. Und so denken wir das vielleicht auch vor Gott rauszuholen. Alles in deinem Leben und Streben ist von Sünde, von Sünde verseucht. Alles ist davon beeinflusst. Und das Schlimmste ist, durch die Sünde bist du unfähig, Gott zu erkennen, zu lieben und zu folgen. Du bist eine geistliche Leiche. Du bist tot. Und darum sagt Jesus, du musst wiedergeboren werden. Du musst geistlich zum Leben erweckt werden. Und klar, du kannst dich nicht selber gebären. Du musst geboren werden, und zwar durch Wasser und Geist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also das erste war, warum brauchen wir wieder eine Wiedergeburt? Ja, warum? Weil wir geistlich tot sind. Und das zweite ist, wie? Wie geschieht denn Wiedergeburt? Wenn das so wichtig ist, dann ist das doch die entscheidende Frage. Wie geschieht Wiedergeburt? Wie kann ich Hilfe bekommen? Wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich in den Himmel kommen? Jesus spricht hier vom Geist Gottes, aber auch vom Wasser. Und er geht damit hier nicht jetzt auf, unter anderem auf die Taufe direkt ein. Die Taufe ist ja auch mit Wasser. So, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen auch die Taufe. Nein, die Taufe geht mit Wasser, um das eben zu verbildlichen. Wasser ist ein Bild für den Geist. Das ist der Zusammenhang, und Jesus geht konkret hier auf eine Verheißung bei dem Propheten Hesekiel ein, Hesekiel 36, Vers 25 und die folgenden Verse. Und ich will reines Wasser über euch springen, sagt Gott. Ja, wer hat das Problem der Sündhaftigkeit ausführlich beschrieben bei Hesekiel? Jetzt sagt er, ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. So, das ist das Bild, was alle verstanden. Wasser macht uns sauber, ja, du willst uns reinigen, aber jetzt geht es darum, was bedeutet das geistlich? Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das Wasser ist also ein Zeichen für das Kommen des Heiligen Geistes. Das Wichtigste, der wichtigste Vergleichspunkt hier ist die Reinigung. Bevor du zu Gott kommst, musst du von Schuld gereinigt werden. Aber bei Wasser, wenn man das Bild des Wassers sieht, da steckt natürlich noch mehr drin, nämlich auch die Fruchtbarkeit. Ohne Wasser gibt es keine Frucht. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Frucht, keine geistliche Frucht in deinem Leben. Und Wasser steht auch für die Erfrischung, für die Erquickung. Ja, so wie uns Wasser an einem heißen Tag erquickt, wie wir dann vielleicht in einem wunderschönen See springen und erquickt werden, so ist das Wort Gottes, so ist der Heilige Geist, wenn er uns mit diesem Wort im Leben erfrischt, wenn er in unserem Herzen wirkt. Jesus sagt zu Nikodemus: So wie du jetzt bist, bist du dreckig. Du bist voller Sünde. Deine Religiosität, die ist ja so wunderbar, aber weißt du was? Die greift nicht nur zu kurz. Es ist nicht so, dass dir halt noch etwas fehlt, sondern sie ist kategorisch falsch. Ja, sie bedeutet sogar eigentlich nur Stolz und Sünde. Das, was du mit deiner Religiosität versuchst, das ist letztlich noch mehr Dreck in deinem Leben, von dem du gereinigt werden musst. Du musst dich nicht noch mehr anstrengen, Nikodemus, sondern du musst dieses Wasser des Heiligen Geistes trinken. Das musst du zu dir nehmen. Und dieses Wasser kann dir nur Gott geben. Und darum nimmt jetzt Jesus noch ein weiteres Bild, nämlich das Bild vom Wind. Der Wind bläst, im Vers 8, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren wird. Es ist interessant, das Wort für Wind ist im Hebräischen wie auch im Griechischen dasselbe Wort wie für Geist. Im Hebräischen Ruach, das ist Wind, und eben Geist Gottes, und im Griechischen Pneuma. Also wieder der Vergleich, so wie der Wind im Raum der Schöpfung wirkt, so wirkt der Geist Gottes im geistlichen Bereich. Und ich fand das ganz interessant, Wind ist lebenswichtig. Unser Planet oder das Leben auf unserem Planeten ist abhängig vom Wind. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Erde länger ohne Licht auskommen könnte als ohne Wind. Das habe ich auch nicht gewusst. Also Wind ist mächtig und ist lebenswichtig. Aber was ist noch beim Wind? Er ist nicht sichtbar. Also ja, du hörst sein Rauschen wohl, du nimmst ihn wahr, aber du kannst ihn nicht wirklich sehen. Gottes Geist vermag gewaltige Berge, die sich ihm in den Weg stellen, einzuebnen. Er kann dieses steinerne Herz zu einem lebendigen Herzen machen. Er kann die Sünde, das Herz von Sünde reinigen. Er kann, also wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt, ja, das merkt ein Mensch, auch wenn er ihn nicht sehen kann. Und noch etwas steckt hier in diesem Vergleich drin. Wind ist unkalkulierbar. Wind ist souverän. Er weht, wo er will. Der Grund für das Wehen des Geistes ist die freie, souveräne Gnade Gottes. Er kommt, wo er will, und er kommt manchmal oder vielleicht auch oft sehr überraschend. Also, wir hatten dieses Beispiel vom Schächer am Kreuz, ja, von diesem Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der dort quasi kurz vor seinem Tod noch zum Glauben kommt, noch eine Wiedergeburt erlebt. Also es gibt Fälle, wo wir denken, haben wir schon längst abgeschrieben, ach, das wird nie was bei diesen Menschen. Warum soll ich dafür noch beten, warum soll ich darauf noch hoffen? So verhärtet wie der ist, in die Richtung, in die der läuft, das wird nie was. Der Geist Gottes ist mächtig, der kann jedes Herz verändern. Und jetzt gibt es natürlich hier ein Missverständnis, oder dass man ja sagt, oh ja, also wenn das so ist, wenn Gott mir das Herz öffnen muss, wenn der Wind weht, wo er will, und ich kann es eh nicht beeinflussen, dann kann ich ja auch nichts tun. Also ja, der Weg von Nikodemus war falsch. Was ist richtig? Naja, zurücklehnen und sagen, ich kann eh nichts machen, oder wie? Aber wisst ihr, Gott spricht jeden Menschen, der sein Wort hört, mit seinem Wort an. Und der Mensch ist aufgefordert, sein Wort ernst zu nehmen und es anzunehmen. Ich fand das so gut, wie Jürgen Klautke das gesagt hat, im Windkanal des Geistes Gottes zu stehen, heißt sich, unter das Wort Gottes zu stellen. Du kannst dich quasi in den Windkanal des Geistes Gottes stellen, wenn du dich unter das Wort Gottes stellst. Und wenn das passiert und das Wort Gottes dich trifft, dann wird es unruhig. Dann wird alles aufgewirbelt. Mein Ich, meine Identität, mein Denken, meine Überzeugungen, die werden dann durcheinander gewirbelt. Mein Selbstbetrug wird aufgedeckt. Dann erkennt man nicht nur die Sünde im Leben, sondern dann fängt man an, diese Sünde zu verabscheuen. Man erkennt die Dunkelheit, in der man schon die ganze Zeit gelebt hat. Man sieht, ah, ich bin im Dunkeln, aber dann sieht man eben auch das Licht am Ende des Tunnels. Man streckt sich nach Gott aus, weil man ihn erkennt und seine Liebe und seine Gnade. Und Nikodemus fragt hier in Vers 9 nochmal nach, ja, wie kann das geschehen? Wie kann man durch den Geist Gottes wiedergeboren werden? Vielleicht steckt da so ein bisschen dieses Denken drin, ich weiß doch schon so viel, ich bin doch schon so geistlich, ich habe doch schon so viel Ahnung, was kann jetzt noch kommen in meinem Leben? Ich habe doch schon so und so oft die Bibel gelesen oder was auch immer man sagt. Was soll jetzt noch kommen? Und Jesus antwortet ihn in drei Schritten. Das erste ist eine beschämende Rückfrage. Du bist der Lehrer Israels, ja, der Lehrer Israels. Wir wissen jetzt, er war wirklich das, der Professor. Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Als ich Hebräischunterricht hatte bei Yoshio Ozawa, da habe ich auch immer oft die Sachen nicht verstanden und musste ganz oft fragen, ist das jetzt ein Hifil oder welche Grundform ist das und so. Und fast auf jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er mir dann geantwortet, das frage ich dich. Ja, meine Frage, ja, was heißt das? Das frage ich sie. Hä? Ja, das musst du doch schon wissen. Seit Monaten haben wir Unterricht. Also bitte. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ganze Alte Testament weist auf dieses Herzensproblem des Menschen hin. Und dann wird immer wieder und immer tiefer und immer mehr vom neuen Bund gesprochen. Also von dieser Verheißung, dass Gott dieses menschliche Herz von Sünde reinigen will. Dass er ihm Leben geben will. Dass es empfänglich machen will für Gott. Dass er tatsächlich seinen Geist ausgießen will. Wie kannst du als Lehrer Israels dieses wichtigste Thema in der ganzen Schrift nicht auf dem Schirm haben? Nun, wir wissen warum. Weil Nikodemus noch nicht wiedergeboren war. Aber Jesus will eben hier nochmals ihm vor Augen führen, du kommst zu mir mit dem Anspruch, wir wissen. Aber du weißt nichts. Du musst noch erkennen. Und jetzt antwortet Jesus sozusagen mit den Worten von Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also, lieber Nikodemus, ich weiß wirklich, wovon ich rede. Ich spekuliere nicht über geistliche Dinge, die ich doch nicht erkennen kann. Ich rede von geistlichen Dingen, ich könnte sogar von himmlischen Dingen sehen, weil ich sie gesehen habe. Ich komme vom Himmel. Wie kann Wiedergeburt geschehen? Das erste, indem wir selbst endlich unsere Verlorenheit und Ahnungslosigkeit erkennen, indem wir uns demütigen, indem wir aufhören, uns aus eigener Kraft zu Gott hochzuarbeiten, sondern, und das ist der zweite Schritt, dankbar den annehmen, der von Gott, vom Himmel zu uns gekommen ist. Also indem du von dir und deinen Leistungen wegschaust auf Jesus. Indem du nicht mehr darauf vertraust, was du getan hast oder tun kannst, sondern auf das, was Jesus für dich getan hat. Und das ist dann der dritte Schritt seiner Antwort. Jesus verweist ja hier jetzt noch auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Und diese Begebenheit deutet auf seinen Tod am Kreuz. Ja, nochmal Vers 14 und 15. Und wie Mose die Wüste in der Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist mein dritter Punkt nach dem, warum brauchen wir eine Wiedergeburt? Wie geschieht das? Durch den Geist. Jetzt der dritte Punkt, Wiedergeburt durch Jesus. Und das ist ja hier wieder so ein Punkt, wo Jesus scheinbar das Thema wechselt. Gerade redet er vom Geist, von Wiedergeburt. Und jetzt auf einmal kommt diese Geschichte mit der Schlange. Aber in Wirklichkeit kommt er jetzt auf den entscheidenden Punkt zu sprechen. Jetzt kommt er auf die Zielgerade. Nikodemus wusste natürlich, warum die Schlangen kamen damals. Das Volk murrte gegen Gott. Er kannte die ganze Geschichte und er sah sich natürlich freilich nicht an der Stelle des Volkes. Er sah sich diesen Leuten von damals überlegen. Aber gerade Nikodemus war einer, der auf sich schaute, auf seine Werke. Vielleicht höchstens noch mit der Frage an Jesus, was müsste ich vielleicht noch tun? Aber er musste und er konnte nichts tun. Er musste nur auf den schauen, der ihn allein retten konnte. Die Israeliten, die konnten nichts gegen die Schlangen unternehmen. Sie konnten nichts gegen die Bisse unternehmen, nichts gegen das Gift in ihrem Körper, an dem sie krepieren würden. Nur eins half damals, nämlich im Glauben auf diese bronzene, auf diese eherne Schlange zu schauen. Und das war natürlich, oder das bedeutete nichts anderes, als auf Gottes Gnade und Rettung zu vertrauen. Also Gott gab dem Volk damals nicht irgendwelche Tricks, wie könnt ihr die Schlangen wieder loswerden? Ich habe eine besondere Falle oder ein Gegenmittel oder so, sondern ihr müsst im Vertrauen auf Gott schauen. Übertragen gilt das nun für uns. Das Gift der Schlange, das Gift des Teufels, das ist die Sünde, die steckt in jedem Menschen. Und jeder Mensch, der nicht im Glauben auf Jesus blickt, der geht daran zugrunde. Wie wird die Wiedergeburt eines Menschen bewirkt, der geistlich tot ist aufgrund seiner Sünden? Eben dadurch, dass Jesus an einem Holz erhöht wird, so wie die Schlange, diese bronzene Schlange damals. Und die Strafe für unsere Schuld, für unser Murren und unseren Stolz trägt und wir dadurch Vergebung unserer Sünden erlangen. Also weil Jesus unseren Dreck auf sich genommen hat, deshalb kann jetzt der Heilige Geist unsere Herzen von Schuld und Sünde reinigen und uns zum Leben erwecken. Ein schöner Vers steht im Psalm 25, Vers 15. Meine Füße sind im Netz verstrickt, aber meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Er wird mich erretten aus dem Netz. Was würdet ihr machen, wenn ihr euch mit euren Füßen in irgendein Netz verheddert? Ihr würdet sofort nach unten schauen und gucken, dass ihr da irgendwie rauskommt und euch ewig in dieses Netz verheddern. Das Einzige, was hilft, ist, dass ich aufschaue zu Gott, denn nur er kann mir heraushelfen. Darum geht's. Die Schlangen, die sind in unserem Leben, die sind ja immer noch da, ja? Auch die giftigen Bisse, die Sünde, die Schuld, das ist alles noch da. Wer aber auf den Herrn schaut, der wird dennoch leben. Keine Schlange und kein Biss ist zu giftig, auch das ist wichtig, als dass dich Christus nicht davon retten könnte. Deshalb schaue auf ihn und vertraue, dass er dich aus deiner Schuld rettet und du wirst leben in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du, Herr Jesus Christus, nicht nur uns berichtet hast von himmlischen Dingen, von geistlichen Dingen, von den Dingen, auf die es wirklich ankommt, sondern dass du dich dann erhöhen lassen hast, wie die Schlange damals, auf einen Pfahl, auf ein Kreuz. Und dass du dort den Opfertod gestorben bist, sodass du uns die Schuld vergibst, dass wir deinen Geist empfangen können, der uns reinigt von aller Schuld und der uns deine Gerechtigkeit gibt, der uns erfüllt. Und dass wir dadurch dann uns ausstrecken können zu dir. Herr, wir danken dir dafür. Nicht wir und nicht unsere Leistung und nicht unser Wissen konnte es bewirken, dass wir irgendwie dich erkennen, dass wir jetzt glauben können, dass wir jetzt wieder vor dich treten können, um Vergebung unserer Schuld bitten, dass wir heute Abend mal feiern können, diese Gemeinschaft mit dir erfahren und spüren, sondern das hast alles du getan und dafür loben und preisen wir dich. Und wir bitten dich auch, Herr, erbarme dich über die, die diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben. Sprich sie an mit diesen Worten, dass sie ihre Verlorenheit erkennen und dass sie sich dann wirklich ausstrecken zu dir. Rühre ihre Herzen an, Herr. Amen.